Endzeit. Und zum Ende der Endzeit hin wird sich vieles verstärken, auch an Gerichten und Katastrophen. Drei Gerichtsepochen weisen auf das dreimalige Handeln, auf das Handeln des dreimal heiligen Gottes hin. Und jede dieser Gerichtsreihen umfasst dann wieder sieben Einzelgerichte. Und das zeigt, dass Gott auch hier etwas zum Abschluss bringt. Es liegt auch hier der Gedanke der Vollkommenheit zugrunde. Mit den letzten sieben Schalengerichten schließt Gott das Kapitel des Bösen in dieser Welt ab. Manchmal frage ich mich schon, wie lange soll denn das Böse in dieser Welt noch immer wieder triumphieren, immer wieder das Oberwasser haben? Irgendwann, ihr Lieben, kommt der Tag, wo Gott auch mit allen Bösen, mit allen widergöttlichen Mächten abrechnet. Und das ist nochmal sehr deutlich in den sieben Schalengerichten. Also die Welt ist am Ende oder Gottes Gerichte unaufhaltbar. Ich gehe mit euch mal diesen Text ein wenig durch. Vers 1, nun hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine mächtige Stimme, die den sieben Engeln zurief, geht und gießt die sieben Schalen mit dem furchtbaren Zorn Gottes über die Erde aus. Der Befehl, das Kommando kommt aus dem Tempel. Hier wird keine Engelstimme erwähnt, sondern hier redet Gott persönlich. Er gibt also den Einsatzbefehl allen sieben Engeln zugleich. Hier gibt es auch keine Zwischenstücke mehr. Hier gibt es nichts mehr, was diese Gerichte aufhalten könnte oder hinausschieben könnte. Die Gerichte folgen Schlag auf Schlag. Gießt aus. Ausgießen bedeutet also, es gibt kein Zurückhalten mehr. Nur was einmal ausgegossen ist, das ist ausgegossen. Aber es ist eben kein Begießen zum Wachstum mehr, sondern es ist ein Ausgießen zum Eingehen, zum Verderben, zum Gericht. Es wird nicht mehr in verschwenderischer Fülle das Heil und die Gnade, die Freundlichkeit und Güte Gottes über dieser Welt ausgegossen. Jetzt geht es um die Fülle des Zornes Gottes. Und wir dürfen es nie vergessen. Das ist nicht nur die Laune eines Gottes, sondern das ist sein berechtigter Zorn über alles Böse und über alle Sünden dieser Welt. Deshalb ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also auch Gottes Zorn in einer unvorstellbaren Fülle. Hier geht es wieder um die Erde, um die Wohn- und Kulturwelt des Menschen. Sie wird am Ende durch Gottes Zorn vernichtet. Es sind nicht die Klimakatastrophen, es ist kein Atomschlag, der am Ende die Erde vernichtet. Freilich wird sie am Ende irgendwo im Feuer aufgehen, es wird kein Platz mehr für sie gefunden. Auch diese Bilder gibt es dann in der Offenbarung. Aber die Erde wird durch Gottes Zorn vernichtet. So wie Gott durch seine Liebe die Welt erhalten hat und seinen Sohn in die Welt geschickt hat, so wird auch einmal die Welt erleben, wer diese Liebe Gottes ausschlägt, der wird dann den Sturm seines Zornes erleben müssen. Also entweder wir lieben die gegenwärtige Gnade des Lammes, lassen uns rufen und einladen, oder wir müssen dann den zukünftigen Zorn Gottes fürchten. Die nacheinander ausgeschütteten Plagen und Gerichte erinnern ja an die 10 Plagen in Ägypten. Ich bringe euch dann mal die Parallelen mit dazu. Also Gottes Zorn trifft keine Unschuldslämmer, die sich zurücklehnen können und sagen, lieber Gott, haben wir mal ein bisschen über die Stränge gehauen, aber sonst waren wir schon lieb und brav. Nein, es trifft die, die sich beharrlich Gott widersetzt haben. Denkt mal an die Geschichten im Mosebuch von Pharao. Immer wieder ist Mose gesandt worden von Gott. Sagt dem Pharao, und der Pharao hat sein Herz mehr und mehr verhärtet. Und dann kann er am Ende nicht sagen, naja, so richtig dafür konnte ich gar nicht. Die Gerichte treffen keine Unschuldigen, sondern die, die sich beharrlich der Liebe Gottes widersetzen. Der erste Engel trat vor und goss seine Schale über das Festland aus. Da wurden die Menschen, die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten, von einem bösartigen und schmerzhaften Geschwür befallen. Ich erinnere an diese Plage in Ägypten. Es ist in der Zählung, die sechste Plage in 2. Mose 9, nur als Erinnerung. Er wird dann als feiner Staub, dieser Ofenruß, den Mose nehmen sollte, er wird dann als feiner Staub auf ganz Ägypten niedergehen und an Menschen und Tieren Geschwüre hervorrufen, die in Blasen aufbrechen. Was das in Einzelnen war, wissen wir nicht, aber es muss etwas sein, was die Menschen sehr gequält hat. Betroffen ist dabei das Festland und unmittelbar die Menschen, die das Zeichen des Tieres tragen und es anbeten. Dieses Malzeichen war für sie einst das Zeichen des Lebens. Wer das Malzeichen des Tieres trug, der konnte kaufen und einkaufen. Der konnte am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen. Wer das nicht hatte, der konnte nichts mehr kaufen. Und jetzt dreht sich alles um. Jetzt sind die, die einst dieses Lebenszeichen hatten, durch den Tod gekennzeichnet. Schmerzhafte Geschwüre. Die Geschwüre brechen an den Feinden Gottes auf. Werden diese eitrigen Wunden, diese Geschwüre auch die Sünde offenlegen? Ist das so ein Bild für das, was auch die Sünde in uns bewirkt, zerstört und kaputt macht? Was nicht aus Gottes Geist erwachsen ist, auch in unserem Leben, ihr Lieben, ist immer so, oder hat immer so den Charakter des Krankheitsherdes, wird zum lebensbedrohlichen Aussatz der Sünde. Das ist also diese erste Plage, die und über die das Zeichen des Tieres tragen. Ich lese weiter die Verse 3 und 4. Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer aus. Da wurde das Wasser im Meer zu Blut, das aussah wie das Blut eines Leichnams, und alles Leben im Meer ging zugrunde. Der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und über die Quellen aus. Da wurden auch sie zu Blut. Das ist die erste Plage Ägypten. Das Wasser wird zu Blut. Ich werde mit dem Stab in meiner Hand auf das Wasser im Nil schlagen. Mose sagt das, und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil verenden und der Fluss wird stinken, sodass die Ägypter sich ekeln, Nilwasser zu trinken. Also wenn es ans Wasser geht, dann geht es an unsere Existenz. Denn ohne Wasser kein Leben. Betroffen ist das Salzwasser und das Süßwasser. Blut, einst Träger des Lebens, wird jetzt eine faule und stinkende Masse. Nicht mehr genießbar. Stellt euch vor, wir können unser Wasser nicht mehr genießen. Drehen den Wasserhahn auf, aber nur eine stinkig faule Brühe. Was dann? Ein wesentlicher Teil der Schöpfung, eine Grundlage unserer Lebensexistenz fällt aus. Und damit wird der Lebensraum der Menschen immer enger, immer kleiner. Wasser bedeutet Leben, ohne Wasser kein Leben. Im Gericht entzieht Gott den Menschen diese Lebensgrundlage mehr und mehr. Das ist also auch ein Gericht, das die Welt treffen wird. Und man hat ja schon so Vorstellungen, dass das gar nicht so aus der Luft gegriffen ist. Und am Ende, so vermuten manche, wird es Kriege auch um das Wasser geben, nur weil der Mensch immer weniger von dem kostbaren Nass zur Verfügung hat. Es folgt dann ein ganz kurzes Zwischenstück. Darauf hörte ich den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen: Gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst, und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. An den Händen dieser Menschen klebt Blut, das Blut derer, die zu deinem heiligen Volk gehören, und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen Blut zu trinken gegeben. Sie haben es nicht anders verdient. Und vom Alter her hörte ich eine Stimme sagen: Ja, Herr, du allmächtiger Gott, deine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Der Engel, dem die Wasser unterstellt waren. Es gibt, so sehe ich das, in der unsichtbaren Welt Gottes auch gewisse Zuordnungen jetzt von Engelmächten, die zuständig sind auch für Bereiche in dieser Welt. Das sehen wir nicht. Aber es gibt eben mehr um uns her, als wir mit unseren Sinnen und dem Verstand wahrnehmen können. Ein Hüter sozusagen dieser Engel der göttlichen Erhaltungsordnung. Der sprechende Altar und der Engel sind sozusagen zwei Zeugen. Sie bezeugen eindeutig und ganz klar die Rechtmäßigkeit der Gerichte Gottes. Das bestätigen sie. Und das beruht auch hier auf zweier Zeugenmund, der Engel und der sprechende Altar. Der sprechende Altar steht für die Märtyrer. Dort ist ihr Blut sozusagen ausgegossen worden. Sie sind um des Wortes willen, das sie bezeugt haben, um Jesu willen ums Leben gekommen. Und das, was man ihnen angetan hat, ihnen das Leben genommen, ihr Blut vergossen, das ist sozusagen dieser alte Vergeltungsgedanke, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wer Blut vergossen hat, muss am Ende das Blut trinken. Das ist hier dieser Gedanke in dem Zwischenstück. Die Stimmen der Märtyrer bleiben nicht ungehört. Gott weiß also um die Qualen auch seiner Leute, aber wenn sie dann bei ihm sind, ist auch all dieses Leid vorüber. Das ist dieses kurze Zwischenstück, das also die Rechtmäßigkeit der Gerichte Gottes bestätigt. Es wird einige Mal in der Offenbarung genannt. Man könnte ja auch Menschen nicht verdenken, wenn sie sagen, das soll ein gerechter Gott sein, das soll ein liebender Gott sein, der solche Gerichte ankündigt und auch noch durchführt. Dann wird hier bestätigt, es hat alles seine Richtigkeit. Keiner wird vortreten und mit Gott einen Rechtsstreit anfangen können, ob das denn alles mit rechten Dingen zugeht. Das geht mit rechten Dingen zu. Und deshalb, es hat hier wirklich alles seine Rechtmäßigkeit. Es folgt dann der vierte Engel, die Verse 8 und 9. Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne aus. Da erhielt die Sonne eine solche Kraft, dass die Menschen von ihrer Glut versenkt wurden. Die Hitze war so furchtbar, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plagen über sie hereinbrechen ließ. Aber statt umzukehren und ihm die Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Beachtet mal diesen Hinweis. Sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plagen hat hereinbrechen lassen. Also die waren nicht ahnungslos. Die schrieben das nicht irgendwelchen Zufällen oder Schicksalsmächten zu, sondern sie sagten, das trifft uns von Gott. Und was Gott sich gewünscht hätte, dass Menschen, wenn sie diese Einsicht haben, dann wenigstens Buße tun und umkehren. Wenigstens einen Funken Reue und ihnen dann wirklich die Ehre geben, die ihm zusteht. Und genau das bleibt aus. Hier geht es also um eine gesteigerte Sonneneinstrahlung. Auch mit Ozonloch und UV-Strahlung können wir etwas anfangen. Es gibt wohl heute so von Statistiken her Untersuchungen, dass auch der Hautkrebs mehr und mehr zunimmt. Also auch diese Form des Krebses zurückzuführen, auch auf diese intensive Sonneneinstrahlung. Darum wird ja im Sommer dann gewarnt. Bei der Sonneneinstrahlung geht also nicht ungeschützt so lange in die Sonne. Das Erschütternde ist eben, dass Menschen sich im Gericht nicht besinnen, dass sie nicht über Gott mehr nachdenken und dass sie nicht aus der Gottesferne umkehren in Gottes Nähe. Aber auch in den Schlussgerichten, so hat es Adolf Pohl in seinem Kommentar geschrieben, auch die Schlussgerichte wollen noch in die Gnade hineinlocken. Gott wartet noch auf die Menschen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also hier auch gesteigertes Umkommen der Menschen. Der Mensch verharrt aber weiter in seiner verkehrten und ablehnenden Haltung gegenüber Gott. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres aus. Da wurde das ganze Reich des Tieres in Finsternis gehüllt. Die Menschen litten so unerträgliche Qualen, dass sie sich vor Schmerzen die Zunge zerbissen. Doch auch jetzt bereuten sie nicht, was sie getan hatten und kehrten nicht zu Gott um. Nein, wegen ihrer qualvollen Schmerzen und wegen der Geschwüre, von denen sie geplagt wurden, verfluchten sie den, der im Himmel thront, nur umso mehr. Ihr merkt auch am Wortlaut, das geht jetzt nicht nur sozusagen eine Plage wird abgearbeitet, dann kommt die nächste. Hier ist noch von den Geschwüren die Rede. Also das greift alles in sich. Das sind nicht nur dann Einzelszenen und Einzelgerichte, die sich vielleicht über Jahre hinziehen, sondern das ist etwas, was in kompakter Weise die Welt dann trifft. Die Schmerzen sind da, vielleicht von der Sonneneinstrahlung, die Geschwüre sind da und jetzt kommt auch noch die Finsternis hinzu. Das Reich wird verfinstert. Die Machtzentrale des Bösen wird also ausgeschaltet. Das antigöttliche Reich wird verfinstert, lahmgelegt. Ich glaube, man kann es ein wenig ahnen, was mit unserer Gesellschaft und Zivilisation passiert, wenn der Strom ausfällt. Hier und da hat man davon gehört, wie abhängig wir davon sind, wenn wir keinen Strom mehr haben. Die ganze Verwaltung, Verkehr, Wirtschaft, alles liegt im Dunkeln. Eine Teilentmachtung der Anti- und Wiedergöttlichen, des antigöttlichen Reiches geschieht. Bekommt jetzt der Mensch die Finsternis, die er so liebt? Er liebt die Finsternis mehr als das Licht. Sagt Gott, wenn ihr die gerne haben wollt, ich kann sie euch geben. Hier werden wir ja auch an die 9. Plage in Ägypten erinnert. Und das möchte ich euch gerne mal lesen, was da aufgeschrieben ist. Also, da kommt eine solche Finsternis, die man mit Händen greifen kann. Stockfinster wird es. 3 Tage lang in Ägypten, keiner sah den anderen. 3 Tage lang stand niemand von seinem Platz auf. Und dann kommt das Entscheidende. Nur die Israeliten hatten Licht in ihren Siedlungen. Das finde ich interessant. Also stockdunkle Nacht in Ägypten, in diesem widergöttlichen Reich und Land, aber in den Häusern und Wohnungen der Israeliten, des Gottesvolkes, da war es hell. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in einer Welt, die wird immer dunkler. Und in dieser dunklen Welt dürfen wir um das Licht wissen, das uns den Weg erhält. Wir haben Gottes Wort, wir haben Jesus. Wir sind mit ihm unterwegs und es bleibt bei uns hell. Auch wenn es ringsum dunkel wird, dass man die Finsternis mit Händen greifen kann. Aber auch hier wieder diese Reaktion, statt die Schuld zu bekennen, die Sünde hinauszuschreien, beißen sie sich lieber die Zunge ab. Ja, keine Schuld eingestehen. Ja, keine bewusste Reue und Umkehr zu Gott. Ja, nicht Gott die Ehre geben. Dann lieber beißen wir uns die Zunge ab. Merken wir, welche Macht diese Menschen hinbringt und wie verhärtet sie werden. Also hier geht es um die Machtzentrale. Das Böse wird ausgeschaltet. Karl Barth, dieser große Theologe, hat einmal tief in die Menschennatur hineingeleuchtet. Und er hat Folgendes gesagt. Es ist nach dem, was wir heute wahrnehmen, mit großer Gewissheit anzunehmen, dass auch am Morgen nach dem Weltgericht, wäre das dann noch möglich, jede Tanzbar, jeder Fastnachtclub, jeder Winkel voll politischer Fanatiker, jeder heidnische Schwatzclub, aber auch jedes kirchliche Teekränzchen und jede kirchliche Synode ihren Betrieb nach bestem Können neu aufbauen und erst recht fortsetzen würde. Völlig unberührt, gänzlich unbekehrt. Ob er recht hat? Wenn es denn möglich wäre, versteht ihr? Wie schnell geht der Mensch wieder zur Tagesordnung über? Ich weiß nicht, was sich Menschen vornehmen in ihrem Herzen, wenn sie sagen, na, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann, kennt ihr solche Vorsätze? Dann wird alles ganz anders. Ich traue dem nicht. Ich weiß ja um meine eigenen Vorsätze. Und ich hatte schon manche guten. Aber ich weiß auch, dass sie nicht allzu lange angehalten haben. Also, wird es sich wirklich so viel ändern in dieser Menschengesellschaft, wenn es denn einen Fortbestand gäbe, was es aber nicht ist? Es würde doch ganz schnell alles wieder in den alten Fahrwasser wieder drin sein. Völlig unberührt, gänzlich unbekehrt. Das ist der Mensch in seiner Unbußfertigkeit. Das wird hier sehr deutlich gesagt. Die Botschaft des 6. Engels hat keine Entsprechung zu einer Plage in Ägypten. Also hier gibt es keine Entsprechung. Der 6. Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat, aus. Da trocknete der Strom aus, sodass der Weg für die Könige aus dem Osten und ihre Armeen frei wurde. Ich sah, wie aus dem Maul des Drachens, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten 3 böse Geister herauskamen, die wie Frösche aussahen. Es handelt sich um Dämonen, die aufsehenerregende Wunder vollbrachten. Sie machten sich zu den Königen der ganzen Erde auf, um sie zusammenzubringen und ihre Armeen in den Kampf zu führen, der am großen Tag Gottes des allmächtigen Herrn stattfinden wird. Also zu diesem Bild vom Euphrat, das meinte ich, gibt es keine Entsprechung. Der Frosch taucht auf, ne? In der Plage. Da wird das dann nochmal deutlich. Ich komme dann nochmal kurz drauf. Zunächst mal dieses Bild vom Strom Euphrat. Der Euphrat ist im Alten Testament ein stehendes Bild, ein stehender Ausdruck für die Urgrenze des Gottesvolkes. Also alles, was dann in Richtung Osten nach dem Euphrat lag, das war sozusagen die Barbarei. Das war, ja, da waren die Unheilsmächte. Das siedelte sich alles im Osten an. Und deshalb galt der Euphrat so als eine Barriere. Sie sollten diese Wellen der Barbarei, diese Unheilsmächte aufhalten. Im Bild stehen dahinter also nicht nur die weltlichen Herrscher, auch dämonische Geister. Und diese Barriere, die wird aufgehoben. Und damit wird der Weg für welche Armeen denn frei? Es wird dann, ich glaube, wir kommen dann noch drauf mit Harmagedon. Da sage ich noch was dazu. Es wird also der Aufmarsch dieser letzten gottfeindlichen Mächte sein. Aber was mich hier sehr bewegt, es sind auch Geistesmächte, die dahinter stehen. Also Politik und Armeen, Wirtschaft, alles wird irgendwo auch von Geistesmächten gelenkt und gesteuert. Und ich überlege mal bitte, wenn es hier um den Osten geht, welche Geistesmächte drängen auch durch östliche Religionen zu uns nach Europa in den Westen? Wie werden hier die Grenzen vermischt? Und am Ende kann jeder glauben, was er will. Dieses weite Feld der Esoterik. Wie schwer ist oft der Unterschied, was ist wirklich jetzt noch von der Bibel her gedeckt und was ist jetzt diese Vermischung auch mit anderen Religionen? Wie viele Menschen suchen in den uralten Weisheiten aus dem Osten ihr Heil? Lassen sich damit auch verführen. Also dahinter stehen unreine Geister von Dämonen. Nochmal diese Erinnerung. Ich sah, wie aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei böse Geister herauskamen, die wie Frösche aussahen. Es handelte sich um Dämonen, die aufsehenerregende Wunder vollbrachten. Die Froschplage wird uns dann in 2. Mose 7 geschildert. Ich werde eine Froschplage über dein ganzes Land kommen lassen. Der Nil wird von Fröschen wimmeln, sie werden das Wasser verlassen und in deinen Palast kommen, in dein Schlafzimmer, in dein Bett, auch in die Häuser deiner Beamten und des ganzen Volkes. Und sie werden sich in die Backtröge und Backöfen setzen. Also ihr müsst heute Abend keine Angst haben, wenn ihr euer Bett aufdeckt, dass vielleicht da ein Frosch euch entgegenspringt. Aber was wir vielleicht noch belächeln können, stellt euch vor, die Viecher sind überall. Und interessanterweise gab es im Jahr 2016 in Australien eine riesige Froschplage, diese Agarkröte. Eine Riesenkröte, sie ist giftig und kann eine Körperlänge bis zu 22 Zentimeter bekommen. Und dazu, sagt man, waren 200 Millionen. Die haben die gesamte Flora und Fauna zerstört. Also man musste dort ganz mit schweren Mitteln angehen, damit man diese Frösche wieder beseitigen konnte. Es war eine große Bedrohung für das Land. Also das gibt es tatsächlich, dass Gott auch mit dem Frosch Menschen richten kann. Und das ist dann nicht nur das Märchen vom Froschkönig, wo am Ende alles gut wird. Hier geht es dann um die Existenz des Menschen. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch interessant ist, bei den Persern galt der Frosch als Kreatur der Finsternis. Also auch dieses Dunkel und dieser Frösche. Und hinter diesem letzten Aufmarsch stehen also gottfeindliche, zerstörerische Geistesmächte. Ein kurzer Zwischenruf. Jesus selber meldet sich zu Wort. Jesus schaltet sich mit einer persönlichen Warnung ein. Dieser Warnruf zur Wachsamkeit, den finden wir oft im Neuen Testament. Vergesst es nicht, ich komme so unerwartet wie ein Dieb, sagt der Herr. Glücklich, wer wach bleibt und sein Ich komme nicht nackt dastehen und sich nicht schämen müssen. Dieser Zwischenruf ist sehr kurz, aber eindringlich. Ihr müsst wachsam bleiben, ihr müsst gerüstet sein. Und das wird nochmal deutlich in diesem Bild von den Kleidern, die sie anbehalten sollen. Auch hier wird Jael erinnert, in der Passanacht, vor der 10. Plage in Ägypten, wird dem Volk gesagt, ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und den Wanderstab in der Hand Herrn. Also so soll auch die Gemeinde inmitten ihrer feindlichen Umwelt bereit sein für den Aufbruch, wenn der Herr wiederkommt. Kleider anbehalten. Ich glaube, das ist nicht wörtlich gemeint, sondern wir sollen, wenn er wiederkommt, ein ganz bestimmtes Kleid tragen. Wisst ihr welches? Das Kleid der Gerechtigkeit. Denn nur so, mit diesem Kleid, mit diesem Gewand, werden wir Jesus begegnen können. Also es geht hier, dass wir das Kleid, und das schenkt uns Jesus, wenn wir uns die Sünden vergeben lassen, wenn wir mit ihm leben. Damals war es so, wenn jemand verurteilt wurde und musste dann nackt dastehen, das galt so viel wie schon verurteilt. Also der Nackte war der Verurteilte, der vor Gericht stand. Und hier schimmert also auch ein Stück die Gerichtsszene durch. Alles läuft auf das Gericht. Gerechtigkeit tragender Christ. Deshalb muss er dieses Gericht nicht mehr fürchten. Und wie nah das letzte Gericht ist, das haben die bisherigen Schalengerichte gezeigt. Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Hier taucht ein Wort auf, das hat auch zu vielen Spekulationen geführt. Da gibt es endlose Literatur, da sind Romane drüber geschrieben worden, da sind Filme gedreht worden, diese letzte Schlacht in Harmagedon. Es ist schon bezeichnend, wo der Mensch so viel Literatur entwickelt, wo so viel geschrieben wird, da hält die Bibel nur eine kurze Information für uns bereit. Wörtlich müsste man Harmagedon übersetzen, der Berg von Megiddo. Hier habt ihr es einmal vorn mit diesem Pfeil, Megiddo, und das ist diese Jezreel-Ebene, umgeben von Bergen, und deshalb werden da oft im Zusammenhang die Berge Israels genannt. Im Richterbuch, im Buch der Könige, findet ihr manche Begebenheiten, wo dort entscheidende Schlachten stattfanden, in dieser Jezreel-Ebene, also bei den Bergen von Megiddo. Und am großen Tag des Herrn werden dort noch einmal alle widergöttlichen Mächte versammelt. Ich weiß, dass es dann Auslegungen gab, da geht es um Gog und Magog und Mesech und Tubal, das könnt ihr alles in Hesekiel nachlesen. Und da ist spekuliert worden, wo kommen denn dann die feindlichen Mächte her? Vom Norden werden sie einfallen, ist es Russland, ist es China? Eins sollten wir allerdings bedenken, auch diese Mächte können oder sind zurzeit wieder drauf und dran, zur Großmacht zu werden. Also wenn man so die Nachrichten verfolgt, Russland und auch China drängen wieder sehr in den Vordergrund der Weltbühne. Und es gibt da durchaus Bestrebungen, wo ich sage, das könnten schon auch in der Zukunft einmal, auch wenn der russische Bär ruhig war und auch der chinesische Drache sich nicht groß gewaltet hat. Ich glaube, sie sind noch nicht tot. Und es könnte durchaus auch mal einfach von der Geografie her, aber ich sage das nicht, als dass es so sein muss, aber die Möglichkeiten bestehen. Wie gesagt, Hesekiel 38 und 39, könnt ihr das dann nachlesen. Interessant ist dann, dass noch einmal in Offenbarung 20, Vers 8, noch einmal diese Linie fortgesetzt wird. Ich lese es euch nochmal, Offenbarung 20, Vers 8. Er wird sich in alle vier Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde, dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Also es handelt sich um ein letztes Aufgebot gottfeindlicher Mächte. Und da läuft ja alles hin. Das ist so das eine große Thema in der Offenbarung, die gottfeindlichen Mächte. Interessant ist, dass an dieser Stelle dann aber diese Vision abbricht. Der endgültige Sieg wird uns erst in Kapitel 19 geschildert. Auch das ist so eine Art des prophetischen Schauens. Es wird etwas gezeigt, aber noch nicht weiter ausgeführt. Dann bricht es ab und an einer anderen Stelle wird es ausführlich dargestellt. Also Johannes bekommt noch nicht den endgültigen Sieg zu sehen, aber es wird schon angedeutet und damit liegt auch diese Hoffnung mit drin, auch für die Gemeinde Jesu. Das Böse wird vernichtet. Es ist bereits angekündigt, es ist bereits vorhergesagt. Also ich finde schon interessant, wie sich so die Linien vom Alten Testament, Hesekiel, ne, dann bis hinein in die Offenbarung erstrecken. Und man kann heute dieses Land Gog oder Magog und Tubal, was dort angeführt ist in Hesekiel, nicht verorten. Man weiß nicht, wo es ist. Nur, dass es Mächte aus dem Norden sind. Aber der Norden ist in der Bibel immer sozusagen diese Himmelsrichtung, aus der die Bedrohung auch kommt. Das Dunkle, nicht der dunkle, bedrohliche Norden. Das steckt also hier dahinter. Ja, wir hören noch die Botschaft vom siebten Engel. Der siebente Engel goss seine Schale in die Luft aus. Daraufhin verkündete eine mächtige Stimme, die vom Thron im Tempel kam. Jetzt ist alles geschehen. Erinnert an das Wort Jesu, es ist vollbracht. Jetzt ist es soweit. Blitze zuckten auf, begleitet von Donnerkrallen und Donnerschlägen, und ein schreckliches Erdbeben erschütterte die Erde. Solange Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie ein Beben von solcher Heftigkeit gegeben. Die große Stadt barst in drei Teile und überall auf der Erde sanken die Städte in Trümmer. Die Stunde war gekommen, in der Gott mit Babylon, der großen Stadt, abrechnete. Jetzt wurde ihr der Becher des Gerichts gereicht, der mit dem Wein seines unerbittlichen Zorns gefüllt war. Sämtliche Inseln versanken im Meer und auch die Berge verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ein furchtbares Hagelwetter entlud sich über die Erde. Zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, denn diese Plage war noch schrecklicher als alles, was sie bereits erlebt hatten. Auch hier gibt es nochmal den Anklang an die siebente Plage in Ägypten. Auch da strafte Gott mit Hagel. Mit der siebenten Zornesschale wird der Luftraum, der Wirkungsbereich Satans, getroffen. Epheser 2, Vers 2 können wir lesen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Also dieser Schlag auch gegen diese letzte finstere Macht erfolgt auch von Gott her. Menschenherrlichkeit sinkt ins Nichts, die Stunde der Abrechnung ist also gekommen. Die große Stadt barst in drei Teile und überall auf der Erde sanken die Städte in Trümmer. Die Stunde war gekommen, in der Gott mit Babylon, der großen Stadt, abrechnet. Liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht so diese letzte Vertröstung. Na, das wird schon mal werden. Das, was hier Gott an Abrechnung durchführt, ist wirklich dieses Abrechnen mit allem Bösen, mit aller Sünde, mit allen widergöttlichen Mächten. Gedacht vor Gott, die Stunde der Abrechnung. Nee, es wird gedacht vor Gott, das ist Gerichtssprache. Wenn jemand vor Gericht steht, dann wird gedacht, was er getan hat, warum er dort steht. Und warum dieser Welt das zugefügt wird, dieses Gericht, dessen wird gedacht. Auch im Bild, diese Stadt Babylon, wieder die geballte Macht der Gottlosigkeit. Dieser ungelöste Fall, gottlose Welt, der immer irgendwo noch ein offener Fall ist, gelangt jetzt vor den Weltenrichter. Jetzt wird dieser Fall abschließend behandelt und es wird das Urteil gefällt. Insel und Berge werden nicht mehr gefunden. Beide Begriffspaare lassen an eine unvorstellbare Naturkatastrophe denken. So strömt also der Zorn Gottes vom Himmel herab über alles gottlose Wesen. Und damit ist wirklich nicht zu spaßen. Es ist nicht mehr die Gnade, es ist nicht mehr der Friede, der wie ein Strom von oben der Welt das Heil bringt. Die Welt wollte es nicht mehr und deshalb der Zorn Gottes. Und so schließen die Schalen Gerichte mit dem Gedöse von oben. Gewaltige Stimme Gottes und das Geschrei von unten. Der Schmerz, das Klagen derer, die es betrifft. Dass Gott diese letzten Gerichte über die Welt bringt, hängt damit zusammen, es muss wirklich erst vergehen, was Gott die Ehre raubt, damit kommen kann, was ihm allein die Ehre gibt. Und bis jetzt gibt der Mensch nicht Gott die Ehre, die ihm zusteht. Und deshalb werden diese Gerichte kommen. Gott wird all das beseitigen, was ihm die Ehre raubt. Befreiung und Erlösung durch Gerichte. Das ist diesen Anklang auch damit zusammen, dass Gott Israel aus Ägypten befreit hat durch Gerichte. Also es ging durch Gerichte zur Befreiung. Und auch die Gemeinde wird durch die Gerichte dann befreit, wird nach Hause zu Gott geführt. Gericht und Katastrophen wollen noch einmal in die Gnade hineinlocken. Und deshalb kann man sagen, Gott wirbt und warnt im Näherkommen durch die Schrecken der Endzeit. Ob Menschen auch heute die ganze Pandemie als so ein Rufen Gottes hören? Haben wir den Mut, Menschen das zumindest einmal gedanklich nahezubringen? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass das nicht nur irgendwo ein Zufall ist, dass das alles hier so geschieht in unserer Zeit und Welt, sondern dass dahinter auch mehr stecken könnte? Also Gott wirbt und warnt im Näherkommen, auch durch diese Gerichte und Schrecken und Katastrophen, eben damit der Mensch nochmal zurückkommt zu Gott. Und ich kann es nur so in diesem kurzen Wort sagen, zurückkommen zu Gott lohnt sich. Es lohnt sich für dich und mich. Auch wenn wir vielleicht nicht uns jetzt zu dieser gottlosen Welt zählen würden und sagen, ja, es ist halt alles böse und finster. Aber gehen wir nicht manchmal auch in kleinen Schritten von Gott weg? Und wird nicht aus diesen kleinen Schritten manchmal eine große Distanz? Und auf einmal ist man innerlich von Gott so weit weg. Man liest die Bibel, aber das Wort sagt nichts mehr. Man betet, aber es wäre, als würde man gegen die Decke reden. Man möchte schon Gott nahe sein, aber es ist alles so weit weg. Liebe Brüder und Schwestern, jede Sünde, die wir nicht wirklich bekennen und bereinigen vor Gott, ist immer so eine Distanz, die wir dann aufbauen. Und deshalb lohnt sich die Umkehr zu Gott. Es lohnt sich, dass wir immer wieder unsere Schuld und Sünde zu Jesus bringen. Also unsere Aufgabe in dieser Welt auch als Gemeinde ist nicht die, dass wir noch weitere religiöse Möglichkeiten den Menschen anbieten auf dem Markt der Möglichkeiten, dass sie noch ein Schnäppchen für ihr Glück machen können. Na, versucht es mal mit dem Christsein, vielleicht habt ihr da auch noch eine Lebenssteigerung. Nein, wir bieten den Menschen einzig und allein Jesus Christus an. Als den Heilsbringer, als den einzigen Weg allein zurück zu Gott. Und auf diesen Weg, liebe Geschwister, lasst uns bleiben. Auf diesen Weg, auf den wir berufen sind, oder so wie es Paul Gerhardt gesagt hat, und damit möchte ich abschließen, wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt. Sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. Nach dem Gott Jakobs schauen und dort ihr Heil auch wissen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, über all den Gerichten, die hereinbrechen werden über diese Welt, und manches hat diese Welt schon erlebt und gesehen. Wir erinnern uns an Kriege und Katastrophen, aber auch die gegenwärtige Situation zeigt etwas von deinem richterlichen Handeln. Ja, die Geschichte ist zugleich auch das Gericht mit dieser Welt. Und es wird manches sich noch verstärken, es wird manches noch schlimmer werden. Herr, in dem Allen, wenn das so geschieht, wenn wir das sehen und wahrnehmen, dann dürfen wir unser Haupt erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Ja, hilf, dass wir Menschen sind, die zum Aufbruch bereit sind, dass wir abrufbar sind in jedem Augenblick, dass wir das Kleid der Gerechtigkeit uns immer wieder von dir schenken lassen und dass wir allen Schmutz und alle Sünde abwaschen lassen durch dein Blut. Denn nur so werden wir einmal im letzten Gericht bestehen und werden bei dir in der Herrlichkeit ankommen. Halt uns alle miteinander fest an deiner guten Hand. Amen.